Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der PBM Kapitalansage. Mir gegenüber sitzt meine Kollegin Benita Rathjen und mein Name ist Lennart Klintwort. Moin Benita, was gibt's Neues?
Moin Lennart, du kannst Fragen stellen. Mir schwirren gleich viele Antworten durch den Kopf, weil die vergangenen Tage war ja wieder einiges los.
Ja, vor allem du warst los, nämlich in Wien.
Das stimmt. Ich war vergangene Woche, während unsere Kollegen Marc und Nico hier an den Podcast-Mikrofonen saßen, in Wien auf dem institutionellen Altersvorsorge- und Investorengipfel 2025. Sag das dreimal schnell hintereinander, mache ich jetzt in Zukunft, wenn wir es abkürzen. Und ich muss wirklich sagen, das war das Beste aus zwei Welten. Es war nämlich sowohl mega spannend und informativ als auch abwechslungsreich und hat Spaß gemacht. Abgesehen davon ist Wien immer eine Reise wert und dann noch bei dem herrlichen Sommerwetter.
Das klingt wirklich ziemlich gut, aber bevor du uns mit auf eine kleine Reise an die Donaumetropole nimmst, starten wir wie gewohnt mit den News.
Genau, und wir starten gleich mit einem Doppelschlag. Bei Berenberg war einiges los in den vergangenen Tagen. Es gibt Veränderungen für gleich zwei Kundengruppen. Fangen wir mal mit den Wohlhabenden bis sehr Wohlhabenden an. Lennart, du weißt da mehr.
Die Hamburger Privatbank Berenberg verlässt ja nach 50 Jahren den etwas in die Jahre gekommenen, aber noch immer repräsentativen Hauptstandort direkt an der Alster in Hamburg, in der Innenstadt, und zieht in die City Nord. Da ist alles schick und neu, aber eben nicht mehr wirklich zentral. Und deshalb hat sich das Institut was einfallen lassen. Und zwar werden Beratungsgespräche mit vermögenden und sehr vermögenden Kunden in einer Villa an der Außenalster stattfinden.
Die Villa ist an sich ja auch sehr hübsch und Außenalster klingt durchaus annehmbar.
Das denke ich auch. Platz ist dann wohl auch genug vorhanden. Das viergeschossige Gebäude am Alsterufer umfasst 1000 Quadratmeter und 6 individuell eingerichtete Besprechungs- und Veranstaltungsräume. Berenberg hat die Villa laut Hamburger Abendblatt komplett angemietet. Mitarbeiter sind nach Bedarf vor Ort.
Und auch für institutionelle Kunden verändert sich ein bisschen was.
Das ist so. Berenberg bündelt das institutionelle Geschäft und schafft eine zentrale Vertriebs- und Beratungsplattform. Der neu geschaffene Geschäftsbereich Institutional Clients wird von Michael Kreibig geleitet, der seit Ende 2019 das Berenberg Investment Consulting aufgebaut hat und auch weiter verantwortet. Er berichtet an Klaus Newe, Leiter Wealth and Asset Management und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung bei Berenberg. Benita, du hast dir mal eine Studie von Digital Aid angeschaut. Worum ging es darin?
Ziel war es herauszufinden, wer die erfolgreichsten Asset Manager in den sozialen Medien sind. Ein Ergebnis war, persönliche Profile schlagen die Firmenaccounts der großen Marken. Also wer auf Social Media Reichweite erzielen will, sollte als Person auftreten, nicht als Unternehmen. Persönliche Profile von Führungskräften erzielen nämlich bei gleichen Inhalten oft das Zehnfache an Likes, Kommentaren und Reichweite im Vergleich zu den Unternehmensaccounts.
Das ist ein ziemlicher Unterschied. Wer ist denn besonders erfolgreich bei LinkedIn und Co. unterwegs?
Stefan Hobbs, der Chef der DWS Group, führt das Ranking nach wie vor mit großem Abstand an. Sein LinkedIn-Profil zählt über 50.000 Follower und erzielte in den ersten 4 Monaten 2025 bereits über 21.000 Likes. Mehr als doppelt so viele wie der zweitplatzierte Hans-Joachim Reinke von Union Investment mit etwa 11.000 Likes.
Der Unternehmensaccount von der DWS hat aber trotzdem mehr Follower.
Das schon, aber ein anschauliches Beispiel verdeutlicht hier die Power persönlicher Profile. Als die DWS und Hobbs vor kurzem den gleichen Inhalt posteten, da ging es dann darum, dass Hobbs die Eröffnungsglocke der deutschen Börse läuten durfte, erhielt der CEO-Account von Hobbs trotz deutlich weniger Follower mehr als 10-mal so viele Reaktionen wie der offizielle Firmenkanal.
Also kommt die Social-Media-Präsenz von Führungskräften gut an und sorgt so für Reichweite.
Ganz genau. Und wer da auf Nummer sicher gehen möchte, kann das vielleicht auch wie bei Union Investment lösen. Während die DWS vor allem auf ihren Vorstandschef setzt, sind dort gleich mehrere Vorstände auf LinkedIn aktiv. Also neben Reinke posten auch André Hagmann, Sonja Albers und Giovanni Gay regelmäßig. Und bei den Followerzahlen liegt Union Investment mit 87.000 LinkedIn-Followern auf Platz 3. Hinter der DWS 170.000 und Allianz Global Investors 165.000 etwa. Und weitere Platzierungen können unsere Hörer dann natürlich auch im entsprechenden Artikel nachlesen, den wir gern verlinken werden.
Und welches ist denn die wichtigste Plattform für die CEOs und die Firmen?
Ja, LinkedIn hat sich als wichtigste Plattform schon länger etabliert und verzeichnet immer noch hohe Wachstumsraten. Instagram wächst ebenfalls weiter, X oder ehemals Twitter bleibt vor allem eher international relevant und nach wie vor ist aber kein einziger großer deutscher Asset Manager auf TikTok aktiv. International sieht das dann schon wieder anders aus.
Klär uns da mal auf.
Die internationalen Accounts von BlackRock, Fidelity und Vanguard nutzen TikTok bereits, um junge Zielgruppen zu erreichen. Ich bin ja bekanntlich genauso wenig auf TikTok unterwegs wie die deutschen Asset Manager. Aber BlackRock ist dort wohl sehr erfolgreich mit einem Video à la Ein Tag im Leben eines BlackRock-Mitarbeiters. Dieser Post erzielte über 311.000 Views. International führt BlackRock auch insgesamt das Ranking mit 2 Millionen LinkedIn-Followern an, gefolgt von Fidelity mit 1 Million und dann JP Morgan mit 585.000. Aber die deutschen Marktführer können sich durchaus auch mit den internationalen Playern messen, zumindest dann bei LinkedIn. Und die Studie zeigt aber auch noch was anderes.
Jetzt machst du es spannend.
Ich sag mal zugespitzt, wer nur sendet, verliert. Besonders erfolgreich sind nämlich Asset Manager und Führungskräfte, die sich aktiv in den Dialog einbringen, durch Kommentieren, Liken und Teilen fremder Inhalte, also irgendwie so ein paar Mal die Woche seine Posts abfeuern, reicht da nicht. Die Bertelsmann-Stiftung verliert nach nur 8 Monaten den Vorstandsvorsitzenden. Lennart, was ist da los?
Der Vorstandsvorsitzende Hannes Amitz-Reiter geht Ende Juli von Bord.
Warum nach so kurzer Zeit? Das ist ja ein eher ungewöhnlicher Schritt.
Durchaus, aber dieser geschieht auf eigenen Wunsch und laut Pressemitteilung im besten gegenseitigen Einvernehmen. Amitz-Reiter, zwischen 2015 und 2022 Deutschlandchef von Vodafone, wolle sich nämlich wieder Aufgaben in der Wirtschaft widmen.
Und ist eine Nachfolge geregelt?
Jein. Brigitte Mohn, Vorständin und Mitglied der Stifterfamilie, wird interimsmäßig als Vorstandsvorsitzende die Stiftung leiten.
Stichwort Stifterfamilie. Sag doch noch mal ein paar Sätze zu dem Background der Bertelsmann Stiftung.
Sehr gerne. Seit ihrer Gründung 1977 mit einem Startkapital von 100.000 D-Mark hat die Stiftung rund 2 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke zur Verfügung gestellt. 1993 übertrug Gründer Reinhard Mohn die Mehrheit der Kapitalanteile am Bertelsmann-Konzern auf die Stiftung, die über ein Stiftungskapital von rund 1,2 Milliarden Euro verfügt.
Beim Namen Bertelsmann klingelt aber noch was bei mir, auch bei uns hier in der Medienbranche.
Zu Bertelsmann gehören neben der RTL-Gruppe noch weitere Unternehmen im Medienbereich, da hast du ganz recht, unter anderem der Buchverlag Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner und Jahr oder was von dem noch übrig ist, leider Gottes, das Musikunternehmen BMG oder auch der Dienstleister Arvato. 2024 machte Bertelsmann einen Umsatz von rund 19 Milliarden Euro. So, wir haben es im Intro ja schon angekündigt. Du warst in der vergangenen Woche auf dem Investorengipfel in Wien.
Ganz genau. Und die Veranstalter haben mich auch wirklich mit offenen Armen empfangen. Das war ein sehr herzlicher Einstieg.
Wie war denn ansonsten so der erste Eindruck? Location, Leute, Stimmung?
Die Location war richtig schön. Direkt in der Nähe vom Stephansdom, also fußläufig dann direkt erreichbar, mit einem kleinen Gastgarten unter freiem Himmel. Dann für die Pausen auch sehr charmant. Und die Stimmung war fast familiär. Viele Teilnehmer kannten sich schon aus den vergangenen Jahren. Immerhin war das nämlich das 10. Jubiläum der Veranstaltung. Und die Veranstalterin Barbara Bertolini hat das mit richtig viel Herzblut organisiert. Da steckt Persönlichkeit drin. Also zum Beispiel gab es zum Jubiläum ein Stickerheft, in das man dann alle Speaker und Gäste einkleben konnte. Also da hat dann jeder Teilnehmer ein kleines Päckchen mit Stickern bekommen und haben natürlich nicht gereicht. Und dann gab es Doppelte und klar, dass man dann auch Sticker tauschen musste.
Also wie auf dem Schulhof.
Ja, genau. Und weil es ja um Altersvorsorge ging, hat Barbara noch einen draufgesetzt. Wusstest du, dass unser Bundespräsident jedem Deutschen, der 100 wird, einen Brief schreibt?
Nein, das wusste ich tatsächlich nicht, aber das müssen ja ganz schön viele Briefe sein.
Und jedes Jahr werden es nämlich mehr. Um sicherzustellen, dass dann alle Anwesenden die 100 auch schaffen und dabei gesund bleiben, hatte Barbara unter jedem Stuhl was versteckt, das wir dann während der Begrüßung hervorholen sollten. Das waren dann unter anderem Vitamintabletten und Ersatzkörperteile aus Schokolade.
Ja, das klingt wirklich sehr kreativ, wirklich toll. Aber kommen wir mal zum Inhalt. Was waren so die großen Themen?
Direkt zu Beginn gab es auch harte Kost, politische Themen. Das waren dann so Panels zur Schuldenbremse und zur Europäischen Spar- und Investitionsunion. Am ersten Tag ging es danach aber auch viel um alternative Anlagen und Infrastruktur. Daran fand ich dann besonders spannend, Stimmen der institutionellen Anleger zu dem Thema zu hören. Denn du weißt ja selbst am besten, dass wir aktuell ganz oft über Studien schreiben, die genau das zeigen, nämlich dass Instis verstärkt auf Alternatives setzen. Und ein Vortrag von Commerzreal ist mir besonders hängen geblieben. Die haben ein ehemaliges Logistikgebäude nahe dem Flughafen Madrid in ein Hotel umgewandelt, nämlich. Und witzigerweise war ich genau da letztes Jahr beruflich auch schon mal untergebracht.
Das ist ein netter Zufall, ja. Infrastruktur spielt wirklich derzeit eine große Rolle oder auch in den kommenden Jahren. Und was war denn noch so dabei?
Oh, ziemlich viel. Ein Vortrag über Timberland Investments, also Investitionen in Forstflächen, gab es da noch. Und dann ging es an Tag 2 auch um Emerging Markets, asiatische Aktien, Anleihen aus den USA und Europa. Auch erneut um Private Debt und Credit. Und nachmittags noch ein Impulsvortrag über den Einfluss von Geopolitik auf maritime Lieferketten.
Apropos Politik, gab es nicht auch noch eine Preisverleihung für Politiker?
Ja, am ersten Abend während des Dinners wurden noch die BAV Awards für den besonderen Einsatz von Politikern für die Zukunftssicherung vergeben an je einen Politiker aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Das klingt wirklich nach einem vollen Programm. Wie war es abseits dieser Programmpunkte?
Sehr gut, also bei Pizza, Kaiserschmarrn und den ein oder anderen Getränken. In den Pausen war genug Raum für spannende Gespräche dann mit den Asset Managern, Investoren und auch unserem Pressekollegen Simon Weiler von eFund Research in Wien. Und beim Dinner war übrigens eine echte Baroness aus England zu Gast. Die hat nicht nur Connections zur Krone, sondern war auch enge Vertraute von Prinzessin Margaret.
Also konntest du da jetzt auch so ein bisschen royalen Gossip aufschnappen?
Ja, total. Also die Baroness ist mit Queen Elizabeth und ihrer Schwester, wie gesagt, Prinzessin Margaret, aufgewachsen und sie hat auch kein gutes Haar an der Netflix-Serie The Crown gelassen. Das fand ich ganz lustig. Du und ich, wir gucken ja auch beide immer gerne Serien und die habe ich natürlich gesehen.
Ja, die habe ich jetzt nicht gesehen, aber Serien allgemein bin ich immer dabei. Und hast du auch ein bisschen was von Wien gesehen?
Ja, ein bisschen. Also ich habe eine Freundin, die dort lebt, mit der habe ich einen Spaziergang am Donaukanal gemacht. Aber kulinarisch wurde ich eigentlich vor allem auf dem Investorengipfel schon mit Wiener Spezialitäten verwöhnt. Dafür habe ich es dann jetzt auch bei meinem zweiten Wien-Besuch immer noch nicht zum Prater geschafft, aber ja dann vielleicht beim dritten Mal.
Ja, das solltest du auf jeden Fall auf deine Liste setzen. Und ganz zum Schluss dein Fazit zu dem Kongress?
Der hat sich absolut gelohnt. Also fachlich, wie gesagt, breit aufgestellt, viele interessante Diskussionen. Und das Ganze mit so viel Liebe und Persönlichkeit organisiert, dass die 2 Konferenztage wirklich wie im Flug vergangen sind. Ich habe sowas in der Form noch nicht erlebt. Also besonders bei einem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, trockenen Thema wie institutionelle Altersvorsorge.
Das klingt wirklich alles sehr gut. Ich muss unbedingt auch mal wieder nach Wien. Welche Politiker da jetzt die Preise gewonnen haben und wenn sie das dann alles auch nochmal optisch sich anschauen wollen, gibt es natürlich online bei uns eine Bilderstrecke zu sehen. Das finden Sie dann bei uns in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon fast am Ende. Ans Herz legen möchte ich Ihnen aber noch einen weiteren Podcast. Die 2. Staffel von Perspektiven in Private Markets, dem Podcast von Cambridge Associates, ist endlich am Start. In der ersten Folge spricht Host Alex Kuriat mit Ulrike Hinrichs, Vorstandsmitglied des Bundesverbands Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften, über die Dynamik und Zukunft des deutschen Venture Capital Ökosystems.
Da schadet das rein und sicher nicht. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Hinweise oder Fragen an unsere Redaktion haben, melden Sie sich wie immer gern per Mail an redaktion@private-banking-magazin.de oder über LinkedIn.
Und alle News, ich hatte es ja schon einmal kurz erwähnt, über die wir heute hier gesprochen haben, verlinken wir Ihnen in den Shownotes.
Genau, und damit sind wir am Ende dieser Folge der PBM Kapitalansage und verabschieden uns wie immer mit einem
Tschüss aus Hamburg.